Nun nehmt gerne eure Bibeln zusammen mit mir. Wir schlagen 1. Samuel 21 auf, die Verse 1 bis 9. 1. Samuel 21, die Verse 1 bis 9. Und nochmal, falls du ein Besucher bist, dann kennst du vielleicht nicht was wir machen. Wir studieren normalerweise Vers durch ein ganzes Buch. Und wir haben jetzt schon durch 1. Samuel uns gepredigt und sind jetzt hier im Kapitel 21 angekommen. Im Kapitel 21, Vers 1 bis 9. Ich bin heute ein bisschen verwirrt, aber das wird schon noch heute. Also, lass mich dich erinnern, wo wir sind in diesem Buch, in dieser Geschichte. David wurde verfolgt von Saul, der eifersüchtig ist und der ihn mehrmals töten wollte. Und letztes Mal, im Kapitel 20, hatten wir die Geschichte, wo Jonathan dem David zugestimmt hat, den Saulus auszuspionieren oder rauszufinden, wo sein Herz steht. Und David hat sogar gesagt, töte mich sofort, wenn ich irgendein Unrecht getan habe. Warum überhaupt würdest du mich zu deinem Vater ausliefern? Und Jonathan würde nachforschen, was Saul sagt. Und Jonathan würde einen Pfeil schießen und somit ein Zeichen geben für David, um anzuzeigen, ob er zurück könnte zu Saul oder ob es zu gefährlich ist. Und du erinnerst dich, dass Jonathan von seinem Vater verflucht wurde und mit dem Speer fast aufgespießt wurde. Und er hatte dann dem David weitergegeben, flieh und komm nicht zurück, es ist gefährlich. Und diese zwei Männer, die sich so geliebt haben, die so in Freundschaft waren, mussten sich trennen, haben sich geküsst und sich gegenseitig versprochen, einander zu sorgen. Und jetzt kommen wir an, die Geschichte geht jetzt weiter, wo Saul weiter versucht, David zu töten. Lasst uns zusammen Gottes Wort zu lesen. Und David machte sich auf und ging, Jonathan aber kam in die Stadt. Und David begab sich nach Nob zu dem Priester Ahimelech, aber kam David bestürzt entgegen und sprach zu ihm, warum kommst du allein und ist kein einziger Mann bei dir? David sprach zu Ahimelech, dem Priester, der König hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt, lass niemand wissen, warum ich dich gesandt und was ich dir befohlen habe. Die Leute aber habe ich da und dahin bestellt. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote oder was hast du vorhanden? Der Priester antwortete David und sprach, ich habe kein gewöhnliches Brot zur Verfügung, sondern nur heiliges Brot, wenn die Leute sich nur den Frauen enthalten haben. Da antwortete David dem Priester und sprach, die Frauen waren uns schon gestern und vorgestern versagt, als wir auszogen. Auch waren die Leiber der Leute rein, obwohl dies ein gewöhnlicher Auftrag ist. Um wie viel mehr werden sie heute am Leib rein sein? Da gab ihm der Priester heiliges Brot, denn es war kein anderes da, außer den Schaubroten, die man von dem Angesicht des Herrn hinweggetan hatte, um warmes Brot aufzulegen an dem Tag, da man sie wegnahm. An jenem Tag war aber dort vor dem Herrn ein Mann von den Knechten Saus eingeschlossen. Er hieß Doeg, der Edomiter, der Aufseher über die Hirten Sauls. Und David fragte Ahimelech, gibt es nicht irgendein Speer oder ein Schwert bei dir? Denn ich habe nichts einmal mein Schwert und meine Waffen zur Hand genommen, weil die Sache des Königs solche Eile hatte. Und der Priester antwortete, das Schwert Goliaths des Philisters, den du am Terebinthiental erschlagen hast, siehe, es liegt hinter dem Ephod in einem Gewand eingewickelt. Wenn du es für dich nehmen willst, so nimm es, denn es ist kein anderes hier außer diesem. David sprach, es gibt nichts seinesgleichen, gib es mir. Soweit das Wort des Herrn unseres Gottes. Möge er uns leiten und dienen, wenn wir sein Wort studieren. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir bitten, wenn wir jetzt dein Wort gehört haben, dass wir deinen ewigen Charakter besser sehen können und erkennen können. Wir bitten um deine Hilfe, dass wenn wir die alte Geschichte deines Volkes lesen, dass wir dich als den großen Gott der Gnade sehen können, dass du der gleiche Gott bleibst, der Gott der Barmherzigkeit und Gnade heute. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen. Was machen wir mit Regeln und mit Gesetzen? Was ist das Wichtigste an Gottes Gesetzen? Das ist die Frage, die wir heute haben. Und das ist nicht nur der Fall, wenn wir hier verschiedene Kommentare lesen, sondern die Frage selber wird aufgeworfen. Und Jesus selbst fragt diese Frage und fragt über die Rolle des Gesetzes im Leben eines Gläubigen. Und hier haben wir die Geschichte eines wirklich verzweifelten David. Er war so eilig wegzurennen, dass er kein Essen hatte, keine Waffen, und er flieht nordwärts von Jerusalem aus. Und in diesem Moment haben wir den Priester Achimelech und er fragt ihn, warum bist du allein? Und wir haben das gelesen und es scheint uns fast komisch, denn was fragt Achimelech? Er fragt nämlich nachher, haben sich die Jungen enthalten? Also David scheint nicht ganz allein zu sein, sondern es sind einige bei ihm. Es ist also diese spezielle Situation. David hat kein Essen, keine Waffen und er wird verfolgt. Um sein Leben muss er fürchten. Aber wie kann es sein, dass ein Priester ihm und seinen Freunden das zu geben, was eigentlich nur die Priester haben durften, die Schaubrote. Wie gehen wir damit um? Was machen wir mit dem Gesetz Gottes, mit den Regeln? Wie können wir das verstehen im Lichte des Textes, den wir heute sehen? Drei Sachen will ich heute hier sehen. In Versen 1 und 2 wollen wir sehen, dass David lügt. Unser erster Punkt, David lügt. Und dann im Vers 2 bis 6, David isst. Und dann die Verse 7 bis 9, David rüstet sich. Oder, ja, er nimmt eine Waffe, er rüstet sich. Also in Versen 1 und 2, wieder, wir kommen hier im Text, in der Bibel, kommt ein kurzer Wechsel. Es ist so eine neue Erneuerung dieses Bundes zwischen David und Jonathan, ihr Freundschaftsbund. Der letzte Vers, der Herr sei Zeuge zwischen mir und dir, letzter Vers, zwischen meinem Samen und deinem Samen ewiglich. Und David machte sich auf und ging. Jonathan aber kam zurück nach Jerusalem. Und hier ist im Deutschen das Kapitel ein bisschen anders. Unser Kapitel fängt mit diesem Halbsatz an und das Englische fängt mit Vers 2 an. Und David, Vers 2, begab sich nach Nob. Und was ist hier so wichtig? Warum ist es interessant? Vielleicht denkt sich jemand schon, vielleicht weiß jemand die Antwort, das ist die Geburtsstadt des Saulus, des Saul. König Sauls, das ist seine Heimatstadt. Es ist die Königsstadt. Das ist nicht irgendein Dorf, sondern es ist nördlich Jerusalem, ein bisschen östlich, wenn meine Geografie korrekt ist. Aber dort macht David eine Rast dort. Und das ist so das Bild. David rennt fort, er flieht. Er flieht von dem König in Jerusalem und er geht nordwärts und er geht sehr schnell. Und er rennt so schnell er kann. Nur ein paar Leute mit ihm, nur ein paar Männer, keine große Armee, die er normalerweise befehligt als General, sondern nur ein paar einzelne Leute. Und sie kommen nach Nob. Und dann fragen wir uns, warum stoppen sie? Vielleicht, weil sie erschöpft sind. Es sind normale Leute, die sind erschöpft, wenn sie rennen. Aber David ist nicht einfach nur irgendein Typ, sondern er ist ein Krieger, er ist ein berühmter General, er ist der fitteste Soldat, den wir uns vorstellen können. Er wird hier, er mag nicht so stark sein wie Samson, aber er hat einiges geleistet. Er ist auch deutlich berühmter wie Saul, wenn es um das geht. Warum stoppt er hier? Ich glaube, es ist auch noch mehr hier, ist der Grund. Nämlich im Kapitel 22 heißt es auch, dass David nach Nob kam, um den Herrn zu befragen. Was sagen Kommentatoren dazu? Manche fragen, man könnte das in verschiedene Art beantworten. Das bedeutet, dass David den Herrn fragen wollte, Nob einfach beten. Es scheint einfach eine Art, wie man zum Pastor geht und ihn fragt, ich habe hier eine Situation im Leben, was würdest du mir raten? Also Seelsorge sozusagen, es ist ein Teil des Lebens eines Christen oder Volkes Gottes, aber es müsste auch mehr sein. Ich denke, er fragt nach dem Gebet und dem Trost dieses Priesters, Achimelech. Und Achimelech sagt im Kapitel 22, das lesen wir in die nächsten Wochen. Achimelech sagt, das ist nicht das erste Mal, dass David zu mir kommt. Oft kommt David und fragt nach dem Herrn. Es könnte sein, dass David, immer wenn er seine Armee leitet, immer wenn er seine Armee leitete, kam er durch Nob und befragte den Herrn und lobte den Herrn und betete. Und so, deshalb fragt Achimelech auch, warum ist niemand bei dir? Keine Waffen, keine große Armee, keine Pferde, kein Essen. Und deshalb fragt Achimelech auch so komisch, warum bist du allein? Das könnte auch ein bisschen erklären, warum Achimelech so ein bisschen, ja, nervös ist. Er sagt hier, als er David sah, dass David Achimelech zittert oder er ist unsicher und er fragt ihn, warum bist du allein? Vielleicht hat David einen Kampf verloren. Sind das die letzten Überlebenden einer Armee, die David befehligt hat? Vielleicht dachte er das. Eine andere Möglichkeit wäre, dass David er in Sauls Gebiet kommt. Es könnte sein, dass Achimelech die politische Situation kennt und dass er sogar weiß, dass David wegrennt von Saul. Es sagt uns das hier nicht in dem Bibeltext, aber trotzdem, wir sehen hier David, der wegrennt und Achimelech trifft. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum ging er nicht nach Dan oder nach Beersheba oder woanders? Ich meine, warum lässt er sich kein Bart wachsen und untertauchen? Aber David hat ein Herz, den Herrn zu loben und zu befragen. Weil das sehen wir in seiner Flucht hier. Er verlässt wirklich das ganze Territorium des Volk Gottes. Wo geht er hin? Er geht sogar zu den Philistern, den Feinden der Israeliten. Und er stellt sich als verrückt, um den Philistern zu entkommen. Und er versteckt sich in einer Höhle. Und das ist ein Zeichen, ja, es zeigt uns Gottes Herz. Er verlässt Gottes Stadt, er verlässt Gottes Territorium. Er verlässt Gottes Zelt der Begegnung. Und es liegt ihm schwer auf dem Herzen, während er es verlassen muss. Nochmal, noch ein einziges Mal geht er zu dem Ort, wo er das Angesicht Gottes suchen kann und ihn anbeten kann. Und so kommt nochmal die Frage, warum bist du allein, fragt Achimelech. Und hier ist das echte Problem in diesen zwei Versen. David, seine Antwort heißt nämlich, in Vers 3 im Deutschen, der König hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt, lass niemand wissen, warum ich dich gesandt und was ich dir befohlen habe. Die Leute aber habe ich da und dahin bestellt. Na, was sagt hier David? Das scheint ein bisschen unklar. Aber was wir ganz klar sehen, ist, dass er lügt. Saulus hat ihn überhaupt nicht gesandt. Jonathan hat ihn auch nicht irgendwohin gesandt, sondern das ist eine echte Unwahrheit. Wir müssen damit ringen. David ist eine wichtige Person in der Bibel. Er ist der Vorschatten Jesu in der Bibel. Er ist der Vorrenner des Königreich Gottes, dem versprochen wurde, das ja, das Königreich von ihm kommt. Und hier bricht er Gottes Gesetz und lügt. Er gibt falsches Zeugnis, ja? Also, was müssen wir damit anstellen? Wie verstehen wir das? Was geht vor in Davids Herzen? Ist er ein Lügner? Will er betrügen? Und ich will ein paar Vorschläge machen. Ich will keine echte Antwort geben, aber zwei Sachen könnten wir sagen. Erstens, David hat Angst vor Saul. Und während er nach Naub kommt und Achimelech trifft, will er nicht, dass irgendjemand weiß, dass er von Saul wegrennt. Selbst Achimelech soll das nicht wissen. Er hat Angst. Er will sich verstecken. Deshalb sagt er niemand. Er hat also Furcht und das bestimmt ihn. Das ist die erste Antwort. Das ist aber nicht sehr typisch, denn er hat oft sehr viel Mut und hat den Goliath gefällt. Er ist nicht berühmt dafür, Angst zu haben und Furcht. Das scheint nicht David zu sein. Aber es gibt eine weitere Antwort, die möglich ist, dass er hier gelügt hat. Es ist nicht nur eine Unwahrheit, sondern es ist eine Lüge. Es ist eine Täuschung. Das wollen wir auch beim Namen nennen. Und es könnte zweitens sein, dass David versucht, Achimelech zu beschützen, dass er nicht zur Rechenschaft gezogen wird, dass er David Schutz geboten hat. Er will also nicht, dass Saul ihn später findet und sagt zu Achimelech, wie kann es sein, dass du David, meinem Feind, geholfen hast? Was machst du? Und genau das sehen wir, was passiert. Relativ bald, in den nächsten Wochen sehen wir das. Und es wird nicht gut ausgehen. Will David also hier Achimelech beschützen? Ja, wahrscheinlich. Also entweder das eine oder das andere. Aber immer noch, das gibt ihm nicht das Recht zu lügen. Was machen wir also mit dem Gesetz Gottes, das für das Gute seines Volks gegeben ist? Das ist nicht nur ein zu kurz kommen, ein Nicht-Genügen, ein Ungenügen, sondern es ist eine Sünde. Erstmal wollen wir sagen, dass die Bibel es nicht versucht zu vertuschen. Die Bibel sagt es schwarz auf weiß. Es versteckt nicht die Sünde Davids. Es gibt keine Ausrede hier, es gibt keinen Versuch, es hinwegzureden, sondern die Lüge wird dir ganz klar aufgetischt. Und eine Sache, die ich uns ermutigen will, ist, dass es gibt keine Umstände, wo es recht ist, eine Lüge zu verstecken. Man könnte jetzt viele politische Fragen stellen, verfolgte Leute zu beschützen oder aber David hat keinen guten Grund, das zu vertuschen. Er hat keinen guten Grund zu lügen. David könnte weniger sagen, David könnte nichts sagen, David könnte sagen, das sind die Männer, die mit mir gekommen sind, aber stattdessen lügt er aktiv. Und ich will auch vorschlagen, auch wenn er Achimelech vielleicht beschützen will vor den Schwierigkeiten oder selbst wenn er aus Furcht seine Flucht vertuschen will, beides geht fehl. Denn was wir später lesen, lesen wir, ja, dass im Vers 7 lesen wir schon, dass ein Diener Sauls dort gedient hat. Doeg, der Edomiter, war dort. Also es war kein echter Israeliter, sondern es war ein Proselyt, also ein Diener Sauls, der hat die ganze Sache mit angesehen und gibt dann Bericht über, und Saul kommt später und ohne eine Frage, sozusagen ohne Gerichtsverhandlung, verurteilt er diesen Priester Achimelech zum Tode. Davids Lüge hat also nicht geholfen. David hätte auch einen ehrlichen Weg wählen können. Davids Lüge. Wir sollten nicht mehr sagen, wie die Bibel uns gibt. Wir sollten nicht zu viele Mutmaßungen machen. Aber wir sollten beobachten, wie die Schrift mit dieser Lüge umgeht, die vor dem Herrn getätigt wird. Und jetzt die Verse 4 bis 6. Ein weiterer Grund, warum David nach Nob geht, ist sehr sichtbar hier. Es ist nicht nur, dass er den Herrn befragen will, sondern zweitens, David ist hungrig. Er ist geflohen, er hat niemand oder sehr wenige mit ihm. Er bringt eine Lüge hervor und dann im Vers 3, im Vers 4 Vers 4, nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote oder was sonst vorhanden ist. Und lass mich einfach sagen, als ein Vater, wenn ich das lese, das hört sich an wie bei uns zu Hause, jeden Tag der Woche. Papa, was haben wir? Ich bin hungrig. Ich will was haben. Papa, ich will essen. So ähnlich klingt das fast, aber es macht Sinn, denn David rennt um sein Leben. Er hat nichts gegessen. Wir wissen nicht, wie lange das schon geht, aber es muss schon eine Weile gegangen sein. Also er ist todhungrig und seine Männer auch. Und verschiedene Kommentatoren haben vorgeschlagen, warum hat er nicht bei jemand anders nachgefragt? Es heißt nicht, dass er es nicht getan hat, erstens. Warum hat er nicht an einem Restaurant gestoppt? Es gab halt damals keine Restaurants, Also es gab ganz wenige Restaurants. Warum fragt David also so? Warum macht er das? Ich würde einfach sagen, er ist hungrig. Ich meine, er ist aus Lebensfurcht geflohen und um weiter im Leben zu bleiben, steht er hier vor dem Priester, dem Fürsprecher, und fragt nach Brot. Und eine Sache müssen wir ganz klar sagen. David sagt nicht, gib uns die heiligen Brote, die Schaubrote. Hey, ich bin der kommende König. Gib mir mal die Brote hier von der Schiffshütte. Wenn ich mal König bin, dann setze ich dich ab und mache dein Leben schwierig. Nein, sondern er fragt einfach, hast du irgendwas zum Essen? 5 Laibe Brot oder sonst was. Und ich glaube, dass die Antwort des Priesters uns auch was über die Umstände zeigt. Vielleicht nicht die ganzen Leviten, aber seine Priester. Aber der Priester sagt, ich habe kein normales Brot, aber ich habe heiliges Brot. Ich bin ein armer Priester, ich habe keine Kühe, ich habe keine Weinpresse, ich habe nichts Besonderes. Ich habe nur, was im heiligen Zelt ist. David, ich habe nicht normales Brot. Das hat Gott mir nicht gegeben. Und in anderen Zeiten hatte der Priester vielleicht mehr vom Zehnten des Volkes, aber hier hatte er nichts. Es gab noch keinen Tempel. Das Volk Israel ist klein und viele der Stämme sind fast schon ausgestorben zu dieser Zeit oder verflogen. Er hat nicht viel, dieser Priester. Er hat nur das, was der Herr ihm gegeben hat, um als Priester zu überleben. Ich habe kein normales Brot, sondern ich habe heiliges Brot. Und dann fragen wir uns, was ist das heilige Brot? Ist das das Brot, das wir am Abendmahl haben? Die Schaubrote, ist das das gleiche, das wir haben, wenn wir hier Abendmahl haben? Nein, es sind nicht das Gegenteil, es ist eine kleine Verbindung dort, aber es ist schon ein ganz anderes Brot. Es ist viel Symbolik hier in diesen Broten. Und im 2. Mose 25, 30, Vers 30 heißt es, dass ein Tisch hergestellt werden soll im Zelt der Begegnung oder im Tempel. Und Gott gibt genaue Instruktionen, wie das gemacht werden soll. Und dort sollen die Schaubrote sein. Diese Schaubrote, das sagt uns nicht viel. Schaubrote, was bedeutet das? Im 3. Mose wird uns das nochmal erklärt. Wir müssen jetzt nicht aufschlagen, aber dieses Brot wird erklärt, ist ein Opfer der des Volkes Gottes. Es ist also der erste Aspekt. Es ist, das Volk Israel gibt ein Opfer und es gibt genaue Beschreibungen, wie viel Gewicht, wie viel Gramm Mehl in jedem Leib sein soll. Es wird uns gesagt, genau wie viele Leiber Brot dahingelegt werden sollen. 12 Stück. Wie sollen die hingelegt werden sollen? Sollen die als eine Pyramide oder ein Herzen hingelegt werden auf dem Tisch? Nein, sondern 6 und 6 Brote sollen in 2 Stapeln gestellt werden, sondern auch mit Weihrauch sollen sie gemacht werden. Wahrscheinlich ist damit gemeint, dass man den Weihrauch oben drauf legt. Naja, jedenfalls wird ganz klar gesagt, wie es da aussehen soll. Und das ist ein Opfer, ein Symbol als Opfer Gottes gegenüber. Und es ist symbolisch für die 12 Stämme Israel. Ja, jeder Leib des Brotes als ein Stamm und ein Stamm Israels und als Bundeszeichen. Sie sind Gottes Volk, sie wollen ihn anbeten und er will ihr Gott sein. Und hier in der Anwesenheit, eine Schaubrote, sozusagen die Brote der Anwesenheit, hier sind die Brote vor dem Herrn im Zelt der Begegnung. Das ist die Symbolik. Aber das Zelt der Begegnung und der Tempel, die sind anders wie die Kirche. Ja? Die Kinder können dann nicht rumrennen nach vorne, sondern nur die Priester gehen in das Heilige hinein und nur der Hohepriester geht in das Heiligste, das Allerheiligste. Das ist ganz gefährlich, dort hineinzugehen als Nichtpriester, als Nicht-Hohepriester. Sie werden dafür geweiht, sie werden vorbereitet. Und es gibt eine ganz klare Regel, wer wann was da machen darf. Das ist eine ganz spezielle Regelung. Und diese Schaubrote symbolisieren den Bund Gottes mit seinem Volk. Er symbolisiert Gottes Familie. Immer vor dem Angesicht des Herrn, vor Gott selbst, sind diese Schaubrote. Und im 3. Mose 24 heißt es auch, dass sie immer dort sind. Im Zelt der Begegnung und im Tempel, später im Tempel. Es sind immer welche da. Wenn die alten weggenommen werden, kommen neue, warme Brote dorthin. Im Vers 6 heißt es hier auch. Ja? Sogar noch warm sind die Leiber, wenn sie neu hingelegt werden. Ganz tolles Detail. Aber im Levitikus, im 3. Mose 24, wenn wir es lesen, dann verstehen wir auch, das sind nicht nur zeremonial Brote, die einfach dorthin gelegt werden und danach in den Müll wandern, sondern das ist eine extra Portion, eine heilige Portion, ein heiliger Anteil für Aaron und seine Familie, für seine Leviten. Die Aaroniter, also die Familie Aarons, die Priester sind, die haben eine heilige Aufgabe, die haben aber kein Erbe im Volk Israel. Und das ist ihr Anteil. Dieses Brot ist ihre heilige Portion. Es ist ihre Ernährung, sie essen es am Sabbat und es ist immer dort. Das heißt es im 3. Mose. Sie werden jedes Mal neu ausgewechselt. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ich weiß auch nicht, ob da der Weihrauch mit dabei ist. Aber so ist der Umstand. So ist die Umgebung. Und warum reden wir darüber? Es ist heilig, dieses Brot. Es hat viel symbolischen Gehalt, aber es ist auch ein Trost und eine Gnade Gottes, damit sein Volk essen kann, dass sein Stamm, seine Leviten essen kann. Beide diese Sachen kommen zusammen. Es ist also die Symbolik in diesem Schaubrot, in diesen Broten der Anwesenheit, kommt beides zusammen. Die Vorsorge für das levitische Amt, das Essen, die Ernährung und die Symbolik. Und warum fragt David nicht nach dem heiligen Brot? Aber Achimelech antwortet dann, ja, ich habe kein normales Brot, aber ich habe heiliges Brot. Und wenn deine Männer alle geheiligt und rein sind, dann kann ich es dir geben. Warum sagt er das? Achimelech versteht, dass das Gesetz Gottes nicht dafür gedacht ist, Gottes Volk zu versklaven, sondern ein Segen für Gottes Volk zu sein. Erstens, und offensichtlich ist das dazu gedacht, die Leviten zu segnen. Es ist ihr Abendessen, es ist ihr normales Abendessen in ihrem normalen Leben, in ihrem heiligen, abgesonderten Leben für Gott, für den Gott des Himmels. Es ist ihr normales Brot. Woher nehmen wir jetzt dieses Heilige und diese normale Anwendung von diesem Brot? Woher wissen wir das? Warum sagst du das, Pastor, so einfach? Also Markus 2 und auch in den anderen Synoptikern, in den anderen Evangelien, wird uns diese Geschichte erzählt, dass Jesus eine Diskussion hat über den Sabbat. Mit wem diskutiert er? Natürlich mit seinen Lieblingsdebattierern, nämlich den Pharisäern. Über was beschweren die sich? Also die Pharisäer beschweren sich, dass Jesu Jünger durch die Kornfelder gehen und Körner abstreifen und essen. Und das war erlaubt, aber die Pharisäer sagen, warum machen die das am Sabbat? Das dürfen die nicht. Weißt du nicht, dass nach dem Buchstabe des Gesetzes das nicht erlaubt ist? Und Jesus sagt, wisst ihr nicht, dass sogar David von diesen speziellen heiligen Broten gegessen hat? Hey, warte mal. Das war nicht am Sabbat, das ist ihr Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber Jesus sagt, doch, es ist das Gleiche hier, das gleiche Problem. Warum? Weil Jesus ihnen erklärt, der Mensch ist nicht gemacht für den Sabbat, sondern der Sabbat ist für den Mensch gemacht. Es ist dieses Prinzip. Der Mensch ist nicht gemacht für das Gesetz, sondern das Gesetz ist gemacht für den Mensch, als ein Segen für uns, um Gnade und Barmherzigkeit auszugießen für uns von Sünde fernzuhalten und zu lernen, ein Leben in Gehorsam ihm gegenüber zu folgen. Und in diesem Umstand ist die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, wird ganz klar und sichtbar, indem David und seine Leute dieses Brot erhalten dürfen, um nicht zu verhungern. Der Vater, der Großgroßvater von Jesu Christ, das Gesetz Gottes, dient hier dem Volk Gottes. Auch das Zeremonialgesetz. Hier ist auch das Prinzip der Barmherzigkeit am Arbeiten. Deshalb sagt Jesu, seht ihr das nicht? Und Achimelech sagt deshalb auch ganz klar, er sagt nicht, hey, sorry, das ist heiliges Brot, das dürft ihr nicht anrühren, sondern er versteht das Gesetz Gottes und sagt es, du kannst es haben. Also das Gesetz Gottes ist uns gegeben, nicht um uns zu versklaven, sondern um seine Herrlichkeit zu sehen und seine Barmherzigkeit. Wie viel mehr sollten wir ein Volk sein, das Gottes Gesetz weiter bestehen bleibt, für uns bleibt, als um uns zu helfen, nicht zu sündigen, nicht ungehorsam zu sein, dass wir in dem Tag der Ruhe Freude nehmen dürfen und ihn allein als unseren Gott kennen zu können, keinen anderen Gott vor ihm, und dass wir darüber Freude haben, dass es nichts anderes gibt, was ihn abbildet, dass wir keine Abbilder anbeten sollen. Und dass es klar ist, dass Gott nicht in Unehre genannt werden darf in unseren Mündern. All diese Gesetze sind für uns zu unserem Besten gedacht. Wie viel sollten wir ein Volk sein, das nicht das Gesetz hinwegwirft, sondern dass wir das Gesetz erkennen dürfen in seiner Barmherzigkeit für uns als sein Volk Gottes. Lass uns in Versen 7 bis 9 sehen, oder 8 bis 9, dass David sich ausstattet mit Rüstung und mit Waffen. Ich will Vers 8 lesen. Das ist der Vers, über Dirk, den Edomiter, lassen wir jetzt mal aus. Verse 9 und 10. David fragt, gibt es nicht irgendeinen Speer oder ein Schwert bei dir? Denn ich habe nicht einmal mein Schwert und meine Waffen zur Hand genommen, weil die Sache des Königs solche Eile hatte. Nochmal, ja, nimmt er hier Bezug auf seine Täuschung, ja. Und der Priester antwortete, das Schwert Goliaths des Philisters, den du erschlagen hast, siehe, es liegt hinter dem Ephod in einem Gewand eingewickelt. Wenn du es für dich nehmen willst, so nimm es, denn es ist kein anderes hier außer diesem. Und während wir uns dem zuwenden, ist es eine interessante Stelle. Wo haben wir das letzte Mal das Schwert Goliaths gesehen? Es wurde nicht dem Goliath gegeben? Nee, das steht nirgendwo. Ich denke, es wurde Saul übergeben worden. Der Kopf Goliaths wurde Saul übergeben, das wissen wir. Aber ja, die Kapitel vorher können wir uns erinnern. Was hat er in sein Zelt genommen? Die Rüstung Goliaths hat David in sein Zelt genommen. Und das letzte Mal, wo wir das Schwert Goliaths gesehen haben, ist, nachdem er seinen Kopf abgeschnitten hat. Warum ist es jetzt im Zelt der Begegnung? Warum ist es in Nob, in dem Stammesgebiet der Benjaminiter? Wir wissen es nicht. Wir können ein paar Vermutungen anstellen. Ich weiß nicht. Es könnte sein, dass es Saulus übergeben wurde. Und hier, weil dort das Zelt der Begegnung ist, unter dem Stamm der Benjaminiter, dass Saul es dort ins Zelt gegeben hat, zur Ehre Gottes. Es könnte sein, wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass das Schwert dort war. Und das ist das Wichtige. Lass dich nicht in Spekulationen und historischen Fragen hier verwirren, sondern versteh oder sieh einfach, dass in Gottes Vorhersehung dieses Symbol, das eine Rettung Gottes war, damals von Goliath, dass es genau jetzt hier eingeschlagen und neben dem Ephod wieder lag. Es ist eine wunderbare Sache. Der Priester sagt, hier ist es. Wir haben nur dieses Schwert. Du kennst es vielleicht noch. Es ist das, mit dem du Goliath erschlagen hast. Wenn du es haben willst, kannst du es haben. Vielleicht wollte es niemand anders, aber du, David, du kannst es haben. Vielleicht sollte es niemand haben, du könntest es haben. Und David antwortet, es gibt nicht seinesgleichen, gib es mir. Es ist eine sehr einfache Antwort. David hat jetzt ein Schwert, er hat nicht nur ein Schwert, das er kennt, sondern ein Schwert, er hat wahrscheinlich ein sehr schweres Schwert jetzt. Damals war es sehr schwer, als er als Junge Goliath getötet hat. Und jetzt ist es das Schwert in einem erwachsenen, furchterregenden Krieger vor dem Herrn. Also, was sehen wir hier? Warum ist das hier uns aufgezeichnet? Erstens mal praktisch David braucht eine Waffe, um sich zu verteidigen. Aber die zweite Sache, die wir hier sehen, ist, dass Gott sorgt. Gott errettet Israel, errettet auch David vor Goliath. Und wieder hat Gott David errettet aus der Hand Sauls. Und wir sehen, wie Gott David auch herausholt in die Flucht und ihm sagt, er soll wegrennen. Und hier findet er Schutz und Gott sorgt für ihn. Er sorgt immer für seine Kinder, wie immer, wie auch heute Morgen gelesen haben, in Römer 8, 28. Gott wirkt alle Dinge zum Guten für die, die ihn lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. David, ein Mann, der Gott liebt und der so unwidersprechlich gerufen ist und gesalbt ist, aus dem Jesu Christi kommt, Mann Gottes, für ihn sorgt der Herr. Und so sorgt der Herr für in geistlicher Art und in physikalischer Art, in körperlicher Art, sorgt er auch für uns. Er gibt uns Kleider, er gibt uns Werkzeuge, er gibt uns alles. Er gibt uns nicht nur geistigen Schutz, er gibt uns Helden, die uns verteidigen wie David. Und er gibt uns er ist ein großer Gott der Vorhersehung. Selbst wenn Menschen Sachen zum Bösen denken und gedenken, so macht Gott es und wirkt es zum Guten. Preis sei dem Herrn, dass der Gott Davids auch der Gott Jesu Christi ist und unser Gott ist, der Herr und der Erlöser seiner Gemeinde. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Bibel und für die Wahrheit, dass dein Wort für immer steht. O Vater, wir beten, dass du uns hilfst, diese Dinge auf unser Herzen zu legen, dass wir uns erfreuen in deiner immerwährenden Liebe für dein Volk. Hilf uns heute Abend zu sehen und in dir Ruhe zu finden und noch ein paar Momente uns zu nehmen, um dich zu loben und Gemeinschaft zu haben. All das bitten wir in Jesu Namen. Amen.